Nun, heute beschäftigen wir uns mit der Bestimmung des Johannes, wie er die wahrgenommen hat. Wir sind ja immer noch in der Reihe von Johannes dem Täufer, also nicht dem Evangelisten. Johannes der Evangelist, das war ein Jünger Jesu, der Jünger, der Jesus lieb hatte. Das ist der, bei den Abendmahlsbildern an der Schulter von Jesus sich anlehnt, wird er meistens so dargestellt. Der hat das Johannesevangelium geschrieben, die Johannesbriefe und die Offenbarung. Aber wir beschäftigen uns mit Johannes dem Täufer. Und sehen heute, wie er seinen Auftrag erfüllte. Letztes Mal haben wir geschaut, was er über Jesus sagt. Und heute schauen wir in diesen Abschnitt an, wie er quasi seinen Auftrag dann begonnen hatte. Im Lukas-Evangelium wird zuerst einmal der genaue Zeitpunkt bestimmt, an dem Johannes mit seinem öffentlichen Dienst begonnen hat. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Damals gab es noch keine allgemeine anerkannte Zeitrechnung. Vielfach orientierte man sich an den Regierungsjahren der Könige oder Kaiser, manchmal auch an einer Stadtgründung, zum Beispiel Rom war auch so ein Fixpunkt, wo man sagt, im 740. Jahr nach der Erbauung Roms. Also es gab diese allgemeine quasi Zeitrechnung, die wir heute kennen, gab es gar nicht, und deshalb ist die Einordnung der Jahre eigentlich gar nicht so einfach. Es war also im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Der römische Kaiser Tiberius war der Nachfolger von Augustus, dem Großen. Kaiser Augustus regierte 13 vor Christus bis 14 nach Christus, also 31 vor Christus, Entschuldigung. In diese Zeit fiel die Geburt des Johannes und auch von Jesus. Von 14 bis 37 nach Christus herrschte Tiberius über das römische Reich. Und in diese Zeit fiel das öffentliche Auftreten von Johannes und Jesus. Also wenn Jesus eine Münze nahm und die Leute fragte, was habt ihr für ein Bild, wer ist auf dieser Münze abgebildet, dann sagen sie das Bild des Kaisers, dann war das der Kaiser Tiberius. Also in der ganzen Wirkungszeit war in Rom der herrschende Kaiser, der amtierende Kaiser Tiberius. Übrigens ist die Zeiteinteilung, die wir heute verwenden, eine Errungenschaft aus dem 6. Jahrhundert. Ein Abt namens Dionysius begründete diese Zeitrechnung. Er sprach von den Jahren vor und nach der Fleischwerdung des Herrn. Das hat man dann geändert in vor und nach Christus. Die Geburt von Jesus legte er in das Jahr 754 nach der Gründung Roms. Und leider ist ihm dabei ein Fehler unterlaufen. Wir wissen, Herodes der Große starb 4 vor Christus. So muss man davon ausgehen, dass Jesus ungefähr sechs vor Christus geboren wurde. Also nicht bei der Nulllinie, also nicht beim Jahr Null oder beim Jahr 1, sondern etwa 6 Jahre vor diesem Jahr. Das ist halt ein Fehler, weil die ganze Sache mit dieser Zeitrechnung, Jahresrechnung gar nicht so einfach ist. Könnt ihr selber im Alten Testament in den Königen lesen, das ist gar nicht so einfach, sich da zu orientieren. Da heißt es im so und so viel Regierungsjahr dieses Königs, da muss man wissen, wann hat der regiert und so weiter. Und da muss man ja noch eine Raster haben, das einzuordnen. Jedenfalls, das 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius war 29 nach Christus. Lukas beschrieb nun die politische Situation jener Zeit. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Gouverneur von Judäa. Herodes regierte als Tetrarch in Galiläa, sein Bruder Philippus in Iturea und Trachonitis Lysanias in Abilene. Nach dem Tod des Herodes des Großen, also 4 nach Christus, wurde sein Regierungsgebiet auf seine Söhne übertragen. Es gab dann 4 Gebiete. Eigentlich wollte Herodes, dass sein Sohn Archelaus seine Nachfolge antritt, aber das Römische Reich hat dann auf Intervention der Juden davon abgesehen, weil Archelaus nicht ein besonders anständiger Mensch war. Aber es war so, dass Archelaus hat das größte Gebiet hier bekommen, dass er regierte, nur aber bis 6 nach Christus, weil er hat so eine furchtbare Herrschaft ausgeübt, dass das jüdische Volk nochmals in Rom interveniert hat und dann wurde er verbannt und die Juden haben dann verlangt oder vom Kaiser verlangt, dass sie das Gebiet selber verwalten, direkt. Und deshalb hat dann das jüdische Reich hier einen Gouverneur eingesetzt oder es steht auch oft in der Bibel auch Prokurator, wird das auch übersetzt, der dann dieses Gebiet praktisch beaufsichtigte und regierte. Und Herodes Antipas hatte hier das Gebiet in Galiläa, der regierte bis 39 nach Christus, also in der Zeit, als Jesus unterwegs war, und Jesus war ja vorwiegend im Gebiet Galiläas unterwegs, er ging dann einfach für die Feste nach Jerusalem, aber er lebte eigentlich im Gebiet von Galiläa, und der Herodes, der uns dann bei der letzten Predigt dieser Reihe noch beschäftigen wird, das ist eben dieser Herodes Antipas. Und dann war noch der Philippus, sein Bruder, der hatte hier dieses Gebiet. Und dann haben wir noch einen Mann namens Lysanias und über den wissen wir nicht so viel. Erstaunlich ist doch, wie genau Lukas, und das ist typisch für das Lukas-Evangelium, wie genau Lukas das politische Umfeld beschrieb. Und in dem Johannes wirkte und er äußerte sich auch noch zum religiösen Umfeld. Hohepriester waren Hannas und, Entschuldigung, da ist eine Folie verloren gegangen. Hohepriester waren Hannas und Kaiaphas. Der Hohepriester Hannas wurde schon lange vom römischen Prokurator abgesetzt und nach Gutdünken setzten dann die Prokuratoren so Hohepriester ein, wo sie dachten, die spuren so, wie wir wollen. Und da gab es dann verschiedene Wechsel. Und zur Zeit, als Johannes wirkte, war dann Kaiaphas, wurde er Hohepriester. Das war dann der Schwiegersohn des Hannas. Und Lukas erwähnt hier Hannas und Kaiaphas miteinander, weil Hannas im Empfinden des Volkes immer noch der rechtmäßige Hohepriester war. In dieser von Zerfall gezeichneten Zeit gab Gott dem Johannes das Startzeichen, mit seinem Dienst nun zu beginnen. Johannes, der Sohn des Zacharias, bekam in der Wüste von Gott seinen Auftrag. Und so schauen wir uns, wie Johannes diesen Auftrag ausführte. Johannes machte sich auf und wirkte in der Jordan Gegend, also hier irgendwo um den Jordan, wo genau, weiß ich nicht, so diese Städte, wo man heute hingeht, sind hier eher, glaube ich, im unteren Teil, wo man so Taufstätten aufgebaut hat, weil ja Johannes im Jordan taufte und Jesus sich auch im Jordan taufen ließ, so ist das für Israelreisende oft so ein Highlight, sich dann auch noch taufen zu lassen, da gibt es auch ganz abstruse Sachen, die haben dann quasi, die sind zwar schon getauft, aber die legen dann so ein weißes Hemd an, lassen sich im Jordan taufen, lassen das Hemd trocknen und wenn sie gestorben sind, lassen sie sich in diesem Hemd begraben. Persönlich finde ich das ein bisschen skurril, aber das ist halt so, weil das halt der Jordan was sich Jesus da taufen ließ. Johannes predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. So steht es in der Lutherbibel. Die Taufe der Buße kann von uns aber leicht falsch verstanden werden. Mit Buße verbinden wir eigentlich eine Strafe und mir gefällt dieser Begriff Buße gar nicht, obwohl wir den gerne hören für die anderen. Für selber nicht, aber für die anderen Buße tun sollen. Wir verstehen etwas anderes, wir verstehen darunter eine Strafe, für die wir bezahlen müssen. Wenn ich falsch geparkt habe und dabei erwischt werde, muss ich eine Buße bezahlen. Habe ich die Buße bezahlt, ist die Sache geregelt und erledigt. Das bedeutet aber nicht, dass ich nicht wieder falsch parken werde. sondern das nächste Mal, wenn sich mir die Gelegenheit wieder bietet oder ich keinen Parkplatz finde, der sich eignet und ich habe es eilig, dann parke ich halt wieder falsch, in der Hoffnung, dass ich nicht erwischt werde. Wenn ich erwischt werde, dann bekomme ich eine Buße und dann bezahle ich die wieder und dann ist es wieder erledigt. Das verstehen wir unter Buße tun. Diese Art von Buße, dass wir unsere Schuld selber begleichen, sozusagen bezahlen können, ist hier nicht gemeint. Das Wort im griechischen Grundtext bedeutet etwas anderes. Man müsste es eigentlich mit Umdenken übersetzen. Umdenken. Es war die Taufe des Umdenkens. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil dann verstehen wir auch wirklich, um was es in der Bekehrung geht. Es geht um das Umdenken, um eine Gesinnungsänderung. Mit der Taufe bringen Menschen zum Ausdruck, dass sie ihre Gesinnung, ihre Einstellung, ihre Werte verändert haben. Der Ruf zur Buße ist nicht der Ruf, etwas zu bezahlen, sondern die Aufforderung, umzudenken. Oder wie es Lukas später berichtet, was mir unglaublich gut gefällt. Das ganze Volk und sogar die Zolleinnehmer gaben Gott in seinem Urteil Recht. Sie haben sich von Johannes taufen lassen. Sie gaben Gott Recht. Viel besser kann man gar nicht sagen, was mit diesem Umdenken gemeint ist. Wir geben Gott Recht. Und wenn sich ein Mensch bekehrt und entscheidet, sein Leben Jesus anzuvertrauen, dann macht er nichts anderes, als Gott Recht zu geben. Sie hatten ihre Gesinnung geändert. Sie sagten sich, und Gott, meine Sicht der Dinge war falsch. Du Gott siehst es richtig. Und deshalb will ich meine Gesinnung ändern und ab heute auf dich hören. Das meint Buße. Ein Umdenken, eine Entscheidung treffen, dass das, was ich bis jetzt für richtig hielt, für falsch halte und dass ich das, was Gott sagt, für richtig halte. Das ist das Umdenken. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt diesen Begriff Buße, den Luther mit Buße übersetzt, nicht mit Umdenken, sondern mit Umkehren. Das hört sich dann so an. Johannes rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Umkehren, das kann man auch so sagen, aber der Umkehr, der Handlung der Umkehr folgt doch ein Umdenken voraus, weil wir so funktionieren. Wir denken und dann handeln wir. Klar, es gibt Leute, die machen es auch anders, die handeln und denken nachher, aber die haben das vorher auch schon mal gedacht. Einfach reflektieren tun sie später. Aber wir denken und handeln. Hast du deine Gesinnung geändert? Hast du Gott Recht gegeben und dich taufen lassen und die Vergebung deiner Sünde empfangen? Wer das tut, wer das damals tat und wer das heute tut, ebnet Jesus den Weg. Durch diese Predigt, die zum Umdenken auffordert und durch die Umkehr der Menschen, bereitete Johannes die Menschen auf Jesus vor. Und Jesaja sprach von der Beseitigung der Sünde in einer bildlichen Sprache und Johannes zitiert hier den Leuten diesen Abschnitt aus Jesaja. Hört! Eine Stimme ruft in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und holprige eben gemacht werden. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Die Menschen kamen in Scharen und ließen sich taufen. Und so wurden die Berge von Sünden abgetragen und die krummen Wege begradigt. So wurden die Juden auf das Kommen von Jesus vorbereitet. Nun, Johannes war kein Prediger, der den Menschen viele schöne und ermutigende Dinge sagte, wie zum Beispiel, Gott ist die Liebe und er wird in jeder Situation für dich sorgen. Mach dir keine Sorgen, Gott sorgt für dich. Hab keine Angst, Gott kennt deine Schwächen und so weiter. Das hören wir ja alle wunderbar gern und schön. Das erwarten wir ja auch zur Erbauung diese Zusprüche. Doch bei der Verkündigung des Johannes musste man sich anschnallen. Er sagte den Leuten nichts, wie toll es sei, dass sie sich auf den Weg gemacht hätten. Nein, er forderte sie wirklich hart heraus. Ihr Schlangenbrut, sagt er ihnen. Also nicht, ihr lieben Juden, Israeliten, schön, dass ihr gekommen seid. Ich sage jetzt euch eine tolle Botschaft. Gott liebt euch und hat euch gern. Nein, er sagt ihnen, ihr Schlangenbrut. Wer hat euch den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Schlangenbrut ist keine nette Bezeichnung. Schlangenbrut ist eine Anspielung auf die alte Schlange, den Teufel. Johannes prangerte die falsche Sicherheit an, in der sich die Juden wohlfühlten. Sie sagten sich, wir haben ja Abraham zum Vater. Haben sie auch Jesus immer wieder mal gesagt, wir haben Abraham zum Vater. Mit anderen Worten, uns kann nichts passieren. Als Kinder Abrahams können wir davon ausgehen, dass wir gerettet werden. Gott wird garantiert auf unserer Seite sein. Garantiert. Denn wir sind Kinder Abrahams, blutsverwandt mit ihm. Doch Johannes nahm ihnen diese falsche Sicherheit und sagte, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Anders gesagt, Gott braucht euch nicht. Er kann auf euch verzichten. Ihr müsst nicht meinen, weil ihr von Abraham abstammt, könnt ihr ein gottloses Leben führen. Wer ein gottloses Leben führt, der hat nicht Abraham, sondern den Teufel zum Vater. Deshalb bezeichnet er sie als Schlangenbrut. Der Teufel hat sie ausgebrütet. Wenn Gott will, kann er sich aus diesen Steinen Kinder Abrahams erwecken. Er ist nicht auf die Juden angewiesen. Ganz schön hart, diese Rede. Und damit allen klar wurde, wie ernst die Lage ist, fügte er hinzu, die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Das Gericht Gottes ist bereits im Gange, sagt er ihnen, aber was sollen die Leute jetzt nun tun? Wenn sie sich nicht auf Abraham berufen konnten. Und Johannes sagt ihnen, bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist oder mit dem Umdenken ernst ist. Bringt Früchte, an denen das sichtbar ist. Früchte, die nicht mit religiösen Werken abgegolten werden, so wie ich meine Parkbuße bezahle, so bete ich dann halt ein bisschen und ich gehe ein bisschen in Gottesdienst und mache ein bisschen Bibelstudium, damit ich meine Schuld abgelten kann, damit ich mich bei Gott wohlgesonnen machen kann, wohlgefällig. Gott geht es nicht hauptsächlich um ein religiöses Leben. Wir können ein wunderbar religiöses Leben führen und gleichzeitig Menschen betrügen. Ich kann viel beten und gleichzeitig fremdgehen, meinen Partner betrügen. Ich kann die Gottesdienste regelmäßig besuchen und meine Mitarbeiter verachtend behandeln. Im Prophet Micha finden wir einen interessanten Abschnitt, der uns zeigt, was Gott eigentlich will. Und die Israeliten fragten den Propheten Micha, womit soll ich vor Jahwe treten, den Gott Israels, diesen großen und erhabenen Gott? Was soll ich ihm bringen, wenn ich mich vor ihm niederwerfe? Soll ich einjährige Rinder als Opfer auf seinen Altar verbrennen? Kann ich ihn damit erfreuen, dass ich ihm Tausende von Schafböcken und Ströme von Olivenöl bringe? Soll ich meinen erstgeborenen Sohn opfern, damit er mir meine Schuld vergibt. Nur schon die Frage ist ja schon ziemlich krass. Soll ich meinen erstgeborenen Sohn opfern? Nein! Nein, nein und nochmals nein. Das ist alles religiöses, verkorkstes Denken. Das vielleicht mein Ego befriedigt, wenn ich das mache. Weil dann habe ich viel geleistet. Gott erwartet etwas ganz anderes. Mich antwortet, Jahwe hat dich wissen lassen. Mensch, was gut ist und was er von dir erwartet. Halte dich an das Recht, sei menschlich mit deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Das ist es, was Gott gefällt. Oder wie es Paulus einmal sagt, den Galatern, die auch dazu neigten, sich gesetzlich Gottes Wohlgefallen zu erarbeiten. Wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Das zählt. Das möchte Gott aus uns machen. Dass wir solche Menschen sind, die aus Liebe handeln. Nun wollten die Leute von Johannes wissen, was das konkret für ihr Leben dann wirklich bedeutet. Was soll zum Beispiel ein Zöllner tun? Soll er seinen Beruf aufgeben? Darf ein Soldat nicht mehr kämpfen? Was heißt das jetzt? Grundsätzlich sagt Johannes, wer seine Gesinnung geändert hat und sich taufen lässt, der soll sich seinen Mitmenschen gegenüber fürsorglich verhalten. Wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Praktizierte Nächstenliebe. Die Zöllner, die sich gewohnt waren, den Leuten zu hohe Zölle abzuverlangen und damit sich selbst zu bereichern, wollten wissen, was denn das für sie bedeutet. Wenn sie ihre Gesinnung ändern, und Johannes antwortet ihnen kurz und unmissverständlich, verlangt nicht mehr von den Leuten als festgesetzt. Und natürlich wollten die Soldaten wissen, was sie tun sollten. Wie können sie dieses Umdenken in ihrem Beruf anwenden, wo sie sogar in die Lage kommen, dass sie mal Menschen töten müssen. Und Johannes sagt, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Heute hätte er vielleicht noch hinzugefügt, sie sollen keine Frauen vergewaltigen und keine Kinder töten. Das heute in unseren Kriegen wie selbstverständlich scheint. Das Interessante an dem, was Johannes hier sagt, ist, dass er die Menschen nicht dazu auffordert, seinen Lebensstil zu übernehmen. Sie sollen nicht Johannes nachfolgen und in der Wüste weiterleben. Soldaten und Zöllner sollen ihren Job nicht aufgeben. Ist doch verwunderlich. Wir würden doch jetzt erwarten, dass sagen, mindestens die Soldaten sollen aufhören, als Soldaten zu arbeiten. Sie sollen lediglich in ihren Beruf mit der neuen Gesinnung ausüben. Sie sollen ehrlich und aufrichtig sein. Sie sollen Menschen nicht betrügen, missbrauchen und quälen. Aber sie sollen in ihrem Beruf bleiben. Gott reißt, und das finde ich nun wirklich ganz enorm wichtig, Gott reißt die Menschen nicht aus ihren Lebensumständen heraus, wenn sie zu ihm kommen. Nicht ihre Lebensumstände ändern sich, sondern ihr Verhalten in den gegebenen Verhältnissen. Das ändert sich. Dass wir nicht mehr von dieser Welt sind, aber in dieser Welt, heißt nicht, dass wir uns, wenn wir Christen werden, zurückziehen auf eine Insel und nur noch warten, dass die andere Welt an uns vorbeigeht, sondern es heißt, dass wir in dieser Welt, dort, wo wir stehen, dem, was wir tun, mit der neuen Gesinnung leben. Auch ihr Verhalten gegenüber Gott verändert sich natürlich. Paulus sagt einmal, jeder soll die Lebensumstände akzeptieren, in denen er sich befand, als er zum Glauben gerufen wurde. Wer zum Glauben an Jesus kommt, wird nicht aufgefordert, seine Familie, seinen Ehepartner, seinen Verein, seinen Beruf oder was auch immer zu verlassen. Wenn du im Kügelzüchterverein bist, wenn du im Fotoclub bist oder weiß ich, und du wirst Christ, musst du den Club nicht verlassen. Du musst ihn nicht verlassen. Du wirst in diesem Club leben, einfach als veränderter Mensch mit einer neuen Gesinnung, und hoffentlich merken das die Menschen. Christen können und sollen in ihren Lebensumständen bleiben. Manchmal wäre es sogar einfacher, man könnte einfach davonlaufen und hätte dann noch einen guten, frommen Grund, um die Verantwortung nicht zu tragen, die man eigentlich zu tragen hätte. Aber Gott will das nicht. Wenn es uns möglich ist, Lebensumstände zu verbessern, dann dürfen wir das schon. Aber wir dürfen uns unsere Verantwortung nicht einfach entziehen. Sekten reißen die Menschen aus ihren Lebensumständen heraus, um sie hörig und von sich abhängig zu machen. Christen übernehmen die Verantwortung für ihr Leben. Die Veränderung wird nicht sichtbar, weil sie überall davonlaufen, sondern weil sie sich anders verhalten. Das ist die Veränderung. Und das macht hier Johannes eigentlich ganz einfach deutlich, indem er nur auf das Verhalten anspricht, nicht die Situation, in der die Menschen drin sind. Weil sie oft, auch ein Sklave kann dann nicht seinem Herrn einfach davonlaufen, wenn er Sklave ist. Aber er soll als Sklave dann leben, wie einer, der die Gesinnung geändert hat. Natürlich war es ein Dauerthema bei den Leuten, ob Johannes der Messias sei. Damit hatten wir uns letzten Sonntag beschäftigt und Johannes musste vermutlich oft wiederholen, dass er nicht der Messias sei. Ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich und ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen und seine Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und dann sagt er noch etwas über Jesus, das sehr interessant ist und auch ein bisschen überrascht, finde ich. Er hat die Wurfschaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Nochmal so ein hartes Wort nachgeschoben. Nochmal ein Wort des Gerichts. Jesus ist nicht nur der Heilsbringer, er wird nicht nur als Heilsbringer auftreten. Jesus ist auch Richter. Und er wird den Weizen von der Spreu trennen. Die Spreu wird in ein nie erlöschendes Feuer geworfen werden. Das ist ein Bild für die Hölle. Und dorthin werden die Menschen kommen, die sich dem Messias widersetzen werden. An Jesus scheiden sich die Geister. Bei Jesus geht es also nicht um ein besseres religiöses Leben, das wir führen könnten. Bei Jesus geht es um unsere Zukunft, um deine Zukunft. Die Beziehung zu Jesus entscheidet darüber, wo ich meine Zukunft verbringen werde. Jesus sagte das einmal so, die getan haben, was gut ist, werden zu neuem Leben auferweckt werden, die getan haben, was böse ist, werden zu ihrer Verurteilung auferweckt werden. Ich weiß wirklich nicht, ob wir Johannes gerne zugehört hätten. Ich bin mir da nicht so sicher. Oder ob wir das nicht etwas zu hart gefunden hätten. So spricht man doch nicht mit erwachsenen Leuten, würden wir vielleicht sagen. Vielleicht hätten wir ihm vorgeworfen, dass er uns einfach Angst einjagen möchte. Und Angst ist immer ein schlechtes Motiv, um das Evangelium zu verkündigen. Das ist ja bei uns wie ein Standard, den wir oft vertreten. Doch das wollte Johannes bestimmt nicht. Nicht nur. Angst kann manchmal ganz wichtig sein. Wenn ich zum Beispiel Angst habe, in die Steckdose zu langen, dann ist das eine gute Angst. Vor allem ist es gut, wenn unsere Kinder Angst vor dem haben. Dann langen sie nämlich nicht in die Steckdose. Er wollte die Menschen aufrütteln. und sie aus ihrer falschen Sicherheit herausholen. Er wusste, wenn sie sich mit dieser falschen Sicherheit zufrieden gaben, dann würden sie ein böses Erwachen erleben. Und deshalb verkündigt Johannes nicht nur die Gnade Gottes, sondern er sprach auch über das Gericht. Mit diesen und noch vielen anderen ernsten Worten verkündete Johannes dem Volk die frohe Botschaft Gottes. Johannes scheute sich auch nicht davor, Herodes Antipas zurechtzuweisen. Er hielt ihm vor, dass er seinem Bruder die Frau weggenommen hatte. Auch weitere Vergehen hielt er ihm vor und deshalb ließ Herodes ihn gefangen nehmen. Und so fügte Herodes allem begangenen Unrecht auch noch das hinzu, dass der Johannes ins Gefängnis werfen ließ. Johannes war ein demütiger Mann. Man würde sagen, ja, der hat so hart geprägt, er war hochmütig. Nein, er war ein demütiger Mann. Er war bereit, die Wahrheit zu sagen, selbst wenn sein Ansehen dadurch geringer wurde. Selbst dann, wenn er dafür ins Gefängnis musste. Auch Paulus lebt in dieser Haltung. Den Galaten schrieb er, bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Johannes und Paulus sind uns diesbezüglich große Vorbilder. Und die Frage, die sich uns stellt oder die wir uns stellen können vom Anfang dieses Jahres, ist eine ganz einfache. Will ich im Jahr 2016 Gott oder Menschen gefallen? Wem willst du gefallen? Was ist dir wichtig in diesem Jahr? Was die Menschen über dich sagen oder was Gott über dich sagt?